Hallo, ich bin Heidrun Lieb, schön, dass du mit dabei bist. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega darum, wie man am besten mit der Hitze im Sommer umgehen kann, denn gerade für ältere Menschen können hohe Temperaturen gefährlich werden. Warum das so ist, darüber spreche ich mit Kilian Raab, ärztlicher Leiter der Geriatrie im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart und mit der ehemaligen Schulleiterin Birgit Klepper. Sie engagiert sich bei der Klimaschutzgruppe Omas for Future, weil ihr die Hitze auch persönlich immer mehr zu schaffen macht. Herzlich willkommen. Frau Klepper, Sie sind im Ruhestand. Da könnte man ja denken, endlich haben Sie Zeit, Sie können den Sommer genießen. Klappt aber nicht so gut. Warum?
Ja, so ist es. Den Sommer genießen, da freut man sich jedes Jahr drauf. Und besonders dieses Jahr, wo ein sehr heißer Sommer angesagt ist, habe ich schon Sorge, dass ich den Tag über meinen Garten nicht genießen kann. Dass ich wahrscheinlich morgens sehr früh aufstehen werde und ab 10, 11 Uhr mich dann lieber ins Haus zurückziehe oder ins Schwimmbad gehe. Mhm. Und dann erst am Nachmittag wieder oder am frühen Abend wieder rausgehe, weil die Hitze mir tatsächlich auch mehr zu schaffen macht als früher.
Also das ist so. Inwiefern, wie merken Sie das konkret?
Ach, man wird einfach matt und müde, antriebslos. Mhm. Ich bin sonst ein sehr quirliger Mensch. Mhm. Und wenn ich dann so matt und antriebslos bin, dann, dann gefalle ich mir selber nicht. Mhm. Das passt nicht zu mir. Und da leide ich drunter, dass ich nicht so sein kann, wie ich sein möchte, nämlich aktiv. Ne? Und die Hitze setzt mir dazu.
Mhm. Gab es schon Situationen, wo Sie sich so der Hitze so regelrecht ausgeliefert gefühlt haben?
Ja, also man kann sich ja davor schützen. Mhm. Und ich sage immer, ich habe das Privileg, auch einen Garten zu haben, in dem es kühler ist. Mhm. Wo viele Bäume stehen und so ausgeliefert oder dass ich wirklich nur leide, ist es nicht. Aber der Sommer könnte angenehmer sein, wenn man sich entspannt und fit und aktiv draußen aufhalten könnte. Also und das ist nicht mehr der Fall.
Die Vorfreude ist ein bisschen getrübt, so durch diese Hitze, ne? die Sie dann matt machen sozusagen. Genau. Herr Raab, wenn wir das so anhören, sind es Dinge, die Sie auch kennen von Ihren Patientinnen und Patienten? Wie gehen Sie mit der Hitze um?
Ja, das kennen wir natürlich. Und wir kennen es deshalb besonders, weil wir im Krankenhaus auf der Abteilung, wo ich arbeite, haben wir ein sehr schönes Krankenhaus mit großen Fenstern, die nach Süden ausgerichtet sind. Hat aber im Sommer das Problem, dass wir da oft große Hitze haben und unsere Patienten schützen müssen. Und um eben nicht diese Probleme zu haben, die Sie gerade angesprochen haben.
Ja. Was sind denn so die häufigsten Symptome bei Hitze? Wir haben jetzt gerade gehört, matt sein. Was kann das noch sein?
Kreislaufprobleme. Mhm. Ja, also das Problem ist ja im Alter, das wissen die meisten, dass Trinken, die Rückkopplung nicht mehr so da ist, also dass man den Durst nicht hat. Und das ist besonders problematisch, wenn man viel schwitzt und Flüssigkeit verliert. Und wenn man dann zu wenig Volumen hat und zusätzlich noch die Gefäße weit machen, denn das machen sie ja, das kennen wir alle, wenn heiß ist, dann ist die Haut warm, dann machen die Gefäße weit und dann versackt das Blut mehr oder weniger. Und wenn man dann aufsteht, dann hat man Schwindel. Also das ist ein typisches Frühsymptom. Später können hinzukommen dann noch, dass man diese Mattigkeit, Antriebslosigkeit, Übelkeit, aber dann ist es schon also 5 vor 12, Temperatursteigerung, dann wird es wirklich gefährlich.
Kann man denn sagen, ist es eine bestimmte Temperatur, ab der es dann schwierig für den Körper wird, mit der Hitze umzugehen?
Das kann man sagen für jeweils eine Region. Das ist nämlich sehr unterschiedlich, wo sie hingehen. Also Menschen im Süden sind sehr viel besser an die Hitze adaptiert, als wir das sind. Da ist die Temperatur eine andere. Man kann sagen, wenn die Maximaltemperatur bei uns um die 25 Grad ist, dann ist eigentlich ein Optimum. Also wir mögen es schon einigermaßen warm. Nur wenn es darüber hinausgeht, dann sieht man, dass es eine Belastung für den Körper wird. Also 30 Grad, 30 plus, das ist dann wirklich schwierig für den Körper.
Warum ist jetzt gerade für ältere Menschen einfach noch anstrengender?
Ja, wie Sie schon sagen, noch anstrengender. Für uns ist es auch anstrengend. Aber es ist insbesondere für gebrechliche ältere Menschen ein großes Problem, weil die Reaktionen oder die Mechanismen, die wir haben, wenn es heiß ist, oft da nicht mehr so funktionieren. Ich sage mal einen ganz einfachen Mechanismus. Was machen wir? Und das haben Sie schon ganz schön gesagt. Sie gehen in den Garten, da ist es kühl, Sie gehen unter einen Baum. So würden wir es auch tun. Wir würden in kühlere Räumlichkeiten gehen. Jetzt nehmen Sie aber mal an, Sie haben ältere Personen, die entweder kognitiv eingeschränkt sind und nicht mehr so rational reagieren können oder die bettlägerig sind, die niemand haben, die alleine sind und da kommt vielleicht ein Pflegedienst morgens und abends mal vorbei und tagsüber sind die alleine, die Fenster sind nicht verschattet, dann ist es eigentlich für diese Menschen ist es ein zusätzliches Problem. Das ist zunächst mal, wie reagiere ich drauf? Und was Sie, glaube ich, noch wissen wollten, ist, was passiert da physiologisch? Warum haben wir hier ein größeres Problem? Dass wir alle schwitzen, wenn es heiß wird. Und das beginnt im höheren Alter später und ist auch weniger. Also das ist ein Mechanismus, den wir haben, der im Alter nicht mehr so gut funktioniert.
Das ist eigentlich zum Kühlen da.
Zum Kühlen, genau.
Auch wenn es unangenehm ist, aber es hat eine Funktion.
Genau. Und eine zweite Sache, wir versuchen, die Hitze abzugeben, indem wir die Hautdurchblutung verstärken, vergrößern. Und diese Umverteilung, die funktioniert auch nicht mehr so gut. Die ist auch anstrengend für das Herz-Kreislauf-System, denn wenn ich mehr Blut an die Oberfläche bringen muss, dann muss ich ein höheres Herzauswurfvolumen haben. Und wenn mein Herz geschwächt ist, dann habe ich da ein Problem. Und das kann oft der berühmte Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Also ich habe eine eingeschränkte Herzfunktion und muss dann mehr arbeiten. Und das Herz schafft es dann möglicherweise nicht mehr, was ein Grund sein könnte, dass es zu einer Übersterblichkeit bei bestimmten Personengruppen kommt, so typischerweise bei Personengruppen mit einer eingeschränkten Herzleistung.
Das Thema kommen wir gleich nochmal zurück. Frau Klepper, Sie haben ja viel Kontakt auch mit anderen Seniorinnen und Senioren. Ja. Was hören Sie denn von Ihnen? Also wie gehen Sie mit der Hitze um? Wie sehr leiden Sie drunter?
Ja, es geht eigentlich allen ähnlich, nur die Mechanismen, damit umzugehen, sind unterschiedlich. Ne? Sie haben davon gesprochen, von dem Schwitzen. Ne? Da haben wir auch in unserer Gruppe mal drüber gesprochen. Und da sagt einer, es ist doch ganz logisch, da kommen die Tröpfchen auf die Haut und das verdunstet. Und da sage ich, bei mir kommen keine Tröpfchen auf die Haut. Ich kann einfach nicht gut schwitzen. Und da gibt es schon deutliche Unterschiede. Und wir sind alle ziemlich gesund, ohne große Herz-Kreislauf-Probleme, leiden trotzdem mehr als früher. Aber, wobei ich glaube, dass eigentlich alle Menschen unter der zunehmenden Hitze leiden.
Und wenn ich da ganz kurz einhaken darf mit dem Schwitzen, es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die eben ältere Menschen einnehmen müssen, die das Schwitzen beeinträchtigen, dass das Schwitzen nicht gut, so gut funktioniert. Das kann noch mit dazukommen.
Mhm. Auch Medikamente haben quasi Einfluss dann darauf,
wie es anders geht.
Ja. Naja, wir haben dann gesagt, wir schwitzen dann von außen. Wir tun die Füße ins Wasser oder die Arme. Das ist übrigens was ich schon immer machen muss, wenn ich wandern gehe, wo ich mich ja sehr anstrenge und nicht gut schwitzen kann. Bei allen Brunnen, die da am Wegesrand kommen, werden erstmal die Arme eingetaucht. Ne? Und so kann man den Kreislauf runterkühlen.
Ist das aus medizinischer Sicht ein guter Tipp, so die Arme und Handgelenke zu kühlen?
Auf jeden Fall. Also das machen Sie richtig. Ob jetzt bei großer Hitze es noch sinnvoll ist zu wandern, das ist eine andere Frage.
Nein, beim Wandern schwitzt man ja auch, wenn man nicht in großer Hitze.
Wenn es einem warm ist sozusagen.
Wenn es einfach warm ist. Ja. Ne? Ansonsten ist es natürlich schon auch eine Empfehlung, im Wald spazieren zu gehen. Vielleicht nicht über die großen Felder zu marschieren, aber im Wald spazieren gehen, da ist es kühler und eine angenehme Feuchte auch. Ne? Also das ist, wenn man mobil genug ist, ne, dann kann man das machen. Und Fahrradfahren macht Wind, geht auch.
Ja. Herr Rapp, Sie haben vorhin schon das Thema Durstgefühl angesprochen. Ältere Menschen haben oft weniger Durstgefühl. Viele wissen das auch. Ein Ratschlag ist ja auch mehr zu trinken. Viele Senioren wissen das und trinken trotzdem viel zu wenig. Wie erklären Sie sich das?
Na, eben, weil die Rückkopplung fehlt. Ja, das, vergleichbar ist es ja mit dem Essen auch. Das ist übrigens bei älteren Menschen auch so. Das ist weniger bekannt, dass der Appetit nicht so da ist. Wir essen, wenn wir Hunger haben. Und wenn ich keinen Durst habe, dann trinke ich nicht so viel. Und selbst wenn ich, wenn die Temperaturen hochgehen, sage, da trinke ich mal ein Glas mehr, dann habe ich ja nicht unbedingt die Rückkopplung, wie viel habe ich denn tatsächlich verloren, wie viel bräuchte ich mehr an Flüssigkeit. Und das ist ein Problem, also dass ich nicht so schnell merke, dass ich eigentlich was bräuchte.
Mhm. Wann wird es denn gefährlich, wenn man dehydriert ist, zu wenig Wasser getrunken hat? Wo ist der Punkt, wo Sie sagen, das sind Warnzeichen, da muss man unbedingt drauf achten?
Ich hatte ja vorher schon gesagt, wenn es einem schwindlig wird, könnte ein Bereich sein. Mhm. Ja. Wenn man, und das merken aber mehr die Angehörigen jetzt wie die Person selber, wenn eine gewisse Desorientierung hinzukommt, das kann ausgelöst sein durch zu wenig Flüssigkeit in meinem Körper hat. Also das ist jetzt ganz unabhängig von Hitze, aber das Risiko ist natürlich noch höher, dass so eine Desorientierung auftritt aufgrund von Flüssigkeitsmangel bei Hitze.
Ja, weil Sie haben ja vorhin auch Kopfschmerzen oder müde sein oder abgeschlagen sein. Das kann ja auch so sein. Das muss ja nicht unbedingt irgendwas mit der Hitze, mit dem Kreislauf sonst zu tun haben.
Das ist richtig. Also es ist relativ unspezifisch. Ja. Ne? Und das macht die Sache auch schwieriger.
Dann zu erkennen, dass es wirklich gefährlich wird jetzt. Ja, ja. Sie haben ja gerade auch von der Übersterblichkeit gesprochen. Also wenn Menschen sozusagen auch aufgrund der Hitze sterben, man spricht im Volksmund auch von Hitzetoten. Mhm. Ab wann kann man denn sagen, dass jemand aufgrund der Hitze gestorben ist?
Also das ist schwierig zu sagen. Also es gibt schon diese Toten aufgrund von einem Hitzschlag, wo man ganz klar sagen kann, das war aufgrund der Hitze. Mhm. Das ist aber was Seltenes. Ansonsten sind es eher statistische Werte, wo man sagen muss, verglichen mit vergleichbaren Perioden in der gleichen Jahreszeit ist es zu einer Übersterblichkeit gekommen. Und das sieht man bei solchen Hitzewellen ganz klar. Wir hatten ja eine ganz große Hitzewelle 2003. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, wo es ganz viele Hitzetote in Frankreich, aber auch hier in Süddeutschland gegeben hat. Und da sieht man eine ganz klare Übersterblichkeit. Mhm. Es ist nicht ganz unumstritten, wie viel jetzt mehr dann gestorben sind, weil man sieht häufig nach den Hitzewellen eine Untersterblichkeit. Mhm. Das ist ganz interessant. Und deshalb sagen manche, Mensch, das sind ja gebrechliche Menschen gewesen, die wären sowieso gestorben demnächst. Und durch diese Untersterblichkeit wird es wieder ausgeglichen. Man nennt es in der Fachsprache den Harvest-Effekt, also den Ernteeffekt, dass der Schnitter sozusagen etwas früher kommt.
Aber es klingt ein bisschen makaber.
Es klingt ein bisschen makaber und es ist auch nicht so, sondern es gibt schon eine gewisse Untersterblichkeit, aber insgesamt ist die Übersterblichkeit ganz klar dominierend.
Ich meine, diese Welle, dass erst die Übersterblichkeit und dann die Untersterblichkeit kommt, ist ja eigentlich eher noch ein Nachweis dafür, dass es was mit der Hitze zu tun hat.
Unbedingt, da haben Sie recht. Ja.
Ist Ihnen das bewusst, auch im Sommer, gerade wenn es so heiß ist, wie gefährlich es ist, wenn man so wenig trinkt?
Ja, also ich
geht so?
Eigentlich schon. Ich trinke sicher auch zu wenig, muss es auch sehr bewusst machen. Ich merke das schon auch, wenn ich so leichte Kopfschmerzen bekomme, die eigentlich unspezifisch sind, aber ich habe sonst nie Kopfschmerzen. Ich denke, da geht es auch darum, so ein bisschen auf den eigenen Körper zu achten, mal in sich selbst reinzuhören. Dann nimmt man die Unterschiede wahr und sollte sich dann danach richten, egal wie, ob mit Trinken oder mit Fußbad oder mit dem Waldspaziergang. Ne?
Wir haben jetzt viel übers Trinken gesprochen. Es sollte bloß nicht der Eindruck entstehen, wenn ich genug trinke, dann ist alles gut. Mhm. Ja, also der Kreislauf hat auch, wenn er genug trinkt, insbesondere bei älteren Menschen, Probleme, diese Hitze auszuhalten, zu ertragen.
Ja. Was kann man denn tun ganz konkret, außer viel trinken?
Also das Beste ist, in eine kühle Räumlichkeit zu gehen, also wegzugehen. Mhm. Nur können das viele nicht, weil sie zum Beispiel gar keine kühle Räumlichkeiten haben. Sie wohnen zum Beispiel im Dachgeschoss, ja, in einer kleinen Wohnung, können da nicht raus, sind vielleicht eingeschränkt von der Beweglichkeit, von der Mobilität. Aber wenn das geht, ist es wunderbar. Also ich habe zum Beispiel mein Schlafzimmer unterm Dach, ist im Sommer schwierig. Und ich habe das Privileg, wie Sie ja auch, habe ich vorher gehört, dass ja, Sie die Möglichkeit haben und ich die Möglichkeit habe, dann ein Stockwerk runterzuziehen. Und das ist gerade für das Schlafzimmer wichtig, denn was besonders anstrengend für den Kreislauf ist, ist, wenn es über mehrere Tage geht und wenn die Nachtabkühlung fällt. Also wenn in der Nacht das nochmal deutlich abfällt und das erholsam ist, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn es nicht mehr unter 20 Grad fällt und man spricht dann von den sogenannten tropischen Nächten, ja, dann ist es auch schön zum draußen sein und zu feiern, aber für den Kreislauf ist es schwierig.
Zum Schlafen dann schlecht. Jetzt haben Sie ja auch schon von dem Krankenhaus gesprochen mit tollen, schönen Glasfenstern, wo es so richtig schön heiß wird im Sommer. Wie machen Sie das denn mit den Patienten? Also die sind der Hitze ja dann ein bisschen ausgeliefert, oder?
Das sind sie in der Tat. Also den Bau kann ich nicht wirklich ändern, aber wir weisen dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, dass sie morgens gut lüften, dass sie danach das verschatten, das haben wir natürlich schon, dass die Therapeutinnen und Therapeuten, also ich arbeite in der Reha-Klinik mit alten Menschen, da ist es nachher problematisch, anstrengende Übungen zu machen, wenn es heiß ist, dass die in Räumlichkeiten gehen, wo es kühl ist, vielleicht sogar in die Kellerräumlichkeiten, wo es gut klimatisiert ist. Wir schauen, dass genug getrunken wird, dass angeboten wird. Und was wir auch tun, ist, dass wir problematische Medikamente in dieser Zeit bei manchen Patienten zum Beispiel pausieren. Also es gibt ja wassertreibende Medikamente und es ist ja unsinnig, auf der einen Seite zu sagen, trink, 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 und auf der anderen Seite entwässern wir die Patienten. Ja. Also dass wir für diese Zeit zum Beispiel diese wassertreibenden Medikamente dann pausieren.
Auch der Medikamentenplan wird angepasst.
Genau. Und das ist was ich auch Patientinnen und Patienten grundsätzlich empfehlen würde, mit ihrem Hausarzt, mit ihrer Hausärztin zu besprechen. Gibt es bestimmte Medikamente, die ich vielleicht pausieren soll, wenn solche Hitzewellen sind, wenn zum Beispiel mein Blutdruck dann ganz niedrig ist, ob ich dann nicht auf ein Medikament, was für den Blutdruck eingesetzt ist, mal verzichten soll oder genau auf solche wassertreibenden Medikamente.
Ja. Sie haben ja gerade auch schon einige Tipps gegeben, was Sie machen im Sommer. Und Tipps sind ja immer super hilfreich auch. Wie geht man mit der Sommerhitze um? Und das haben wir Menschen in Stuttgart gefragt.
Also so mein Tipp gegen Hitze ist so hauptsächlich Sonnencreme direkt auf den Kopf.
Einfach Rollläden runter, kaltes Getränk. Mini-Ventilator, Handventilator.
Viele Elektrolyte zu mir nehmen. Am besten würde ich Kokoswasser empfehlen und am besten nochmal so ein Kokoseis.
Über die größte Mittagswärme zu Hause bleiben.
Das Einfachste ist, sich aufs Fahrrad zu schwingen. Klingt jetzt widersprüchlich, aber der Fahrtwind, der sorgt für eine ganz schöne Abkühlung.
Nicht schwarz anziehen, ich habe bis heute leider kein gutes Beispiel.
Und dass man halt viel trinkt, und zwar Wasser.
Ja. Kleidung tragen, die die Wärme reguliert. Leinensachen zum Beispiel.
Ja, also Sonnencreme etc., egal wo man ist, ob man nun hier ist oder im Süden, ist wichtig.
Eigentlich müssten wir es langsam in Deutschland so machen wie in Südeuropa. Wir brauchen eine gute Siesta, so von 1 bis 6 Pause und dann nochmal loslegen.
Was halten Sie denn von der Siesta in Deutschland?
Ja, das ist so. Also das mache ich ja indirekt, indem ich früh aufstehe und mittags in den Keller gehe am besten, ne? Und dann am Nachmittag wieder hervorkomme und das Leben dann genieße. Ne? Das ist schon so. Und das ist ein wesentlicher Aspekt. Die Menschen im Süden, in Griechenland, ne, die sich da anders adaptieren, die bauen anders. Ne? Die haben weniger große Fenster und dickere Mauern. Die können sich auch besser zurückziehen als viele Menschen, die bei uns im ungedämmten Dachgeschoss leben. Ne?
Es gibt eine aktuelle Studie des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, das hat festgestellt, dass heute jedes 5. Kind in der Gegend lebt, in der es mindestens doppelt so viel extrem heiße Tage gibt wie in den 1960er Jahren. Jetzt sind ja nicht nur Senioren gefährdet, sondern auch Kinder. Wie kann man denn Kinder schützen?
Also ich denke, da ist es ganz ähnlich wie bei den Senioren. Also auch da müssen wir gucken, dass sie in kühlere Räumlichkeiten verbracht werden, dass sie genug trinken. Ich denke, das ist das Entscheidende. Und Kinder, die möglicherweise eine gewisse Vernachlässigung haben, die dann in heißen Räumlichkeiten oder direkten Sonne ausgesetzt sind, das ist ein Problem dann. Mhm.
Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, dass Sie auch so die Wahrnehmung haben, dass die Sommer immer heißer werden. Und tatsächlich ist es so, die Zahlen belegen das auch. Der Sommer 2024 war weltweit sogar der heißeste aller Zeiten seit Aufzeichnung. Das haben Wissenschaftler festgestellt, also nicht in Deutschland, sondern weltweit gesehen. Lösen solche Nachrichten Angst in Ihnen aus?
Einerseits ja, natürlich. Aber Angst lähmt. Und deshalb geht es einfach darum zu schauen, was kann man machen. Und leider ist das Thema Klima in der Politik ja sehr weit in den Hintergrund geraten, obwohl es sicherlich für die Zukunft und von uns, unseren Kindern und Enkelkindern, für die wir ja uns einsetzen, für eine lebenswerte Zukunft, ein unglaublich drängendes Problem ist.
Was sagen Sie denn anderen älteren Menschen, die vielleicht denken, so ja, ich kann sowieso nichts mehr ändern?
Ja, wir ändern es nicht mehr für uns. Wir ändern es für die, die nach uns kommen. Und wir sind ja sozusagen die Generation 50 plus. Wir machen über die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland aus. Wenn wir unsere Stimme erheben und wenn sie gehört wird, dann können wir was bewegen, auch wenn wir älter sind. Und viele von uns haben Kinder und Enkelkinder und da darf man nicht den Kopf in den Sand stecken und die Hoffnung aufgeben, sondern sagen, wir packen es an.
Ja, Klimamodelle sagen ja noch heißere Tage voraus.
Genau.
Wie müssten sich denn Städte und Gemeinden vorbereiten auf die Hitze?
Ja, da ist viel zu tun und wird zu wenig getan. Es einfach mal viel mehr Grün in der Stadt, die Wasser speichert. Die sogenannte Schwammstadt. Es gibt ja Städte, die sich dahingehend schon entwickelt haben. Kopenhagen ist ein Beispiel dafür. Die hat eine furchtbare Überschwemmung. Das hat es ausgelöst. Aber auch ohne diesen Auslöser muss man sagen, die Städte müssen Wasser speichern können. Die Städte müssen grün werden, um die Temperatur runterzubringen. Das erlebt jeder, der durch die Landschaft geht. Wenn man an der Wiese entlang geht, wird es kühler. Wenn man durch den Wald geht, wird es noch kühler. Das heißt, das müssen wir in die Städte zurückbringen. Und das heißt Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Aufbrechen von versiegelten Plätzen. Schauen Sie sich die Plätze in den Städten an. Stuttgart hat jetzt noch ein bisschen Grün an seinem Schlossplatz. Aber viele Plätze sind völlig zugepflastert, um nicht zu sagen asphaltiert. Es gibt auch Pflaster, die das Wasser durchlassen. Dann muss natürlich unten drunter auch eine Schicht sein, die das Wasser hält. Das kann dann wieder verdunsten und sorgt für ein anderes Klima in der Stadt.
Es gibt viel Aber das zu sind, tun.
Das sind Investitionen, für die man Geld bereithalten muss. Und dieses Geld ist sicherlich weniger als die Schäden, die im Nachhinein entstehen, Kosten, die dann entstehen.
Es gibt ja auch Zahlen für Deutschland und Europa, und zwar beispielsweise vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Die haben festgestellt, dass sich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland und Europa die Zahl der Tage über 30 Grad im Schnitt verdoppelt haben durch den menschengemachten Klimawandel. Haben Sie, Herr Rapp, das Gefühl, dass die Gesellschaft auch mehr aufgeklärt werden müsste, wie man denn mit Hitze umgeht, gerade in Deutschland?
Gut, das machen wir ja im Moment und es gibt eine ganze Reihe Broschüren mittlerweile, wo wir aufklären, was gemacht werden kann. Es sind ja meistens relativ einfache Dinge. Wir haben hier zum Beispiel eine Broschüre mit Unterstützung des Bundesministeriums für Gesundheit gemacht, wo mit einfachen Worten beschrieben wird, was man tun kann. Einige Dinge hatten wir ja genannt. Sie hatten schon genannt, die Kühlung. Man kann kühl duschen, man kann zum Beispiel nasse Handtücher aufhängen, um das Klima zu verbessern im Raum. So gibt es viele kleine Tipps, die möglich sind. Das Großproblem des Klimawandels, glaube ich, ist in der Gesellschaft angekommen. Alles, was Sie gesagt haben, würde ich hundertprozentig unterstützen. Aber eins würde ich noch hinzufügen, auch ganz unabhängig von jetzt heißen Tagen, würde es die Lebensqualität von uns deutlich verbessern, wenn wir noch mehr Grün in den Städten hätten.
Das ist unser Thema bei den Omas for Future, dass wir sagen, wir müssen nicht verzichten, sondern wir gewinnen Lebensqualität.
Ja. Ne?
Wir müssen etwas verändern und gewinnen dadurch. Mhm. Das ist der Gedanke, Klima bedeutet immer Verzicht. Das ist nicht richtig. Also wir werden gewinnen. Wir werden
Grünes hoffentlich
um uns herum. Wir werden Gemeinschaft gewinnen. Die Menschen treffen sich wieder im Grünen in der Stadt und nicht am Zug, am heißen Asphalt in Marktplatz oder wo auch immer. Ne?
Herr Rapp, kann sich denn ein Körper auch an die Hitze gewöhnen?
Ja, das kann er. Das sehen wir an Menschen, die in südlicheren Ländern leben, die sterben da ja auch nicht wie die Fliegen, sondern die sind an die Hitze adaptiert. Und es ist nicht nur so, dass wir in anderen Regionen anders adaptiert sind, sondern wir adaptieren uns auch innerhalb einer Saison an die Hitze. Das heißt, wir sehen bei Hitzewellen, die früh im Jahr kommen, dass die viel problematischer sind als Hitzewellen, die spät im Jahr kommen. Das heißt, wir gewöhnen uns auch in relativ kurzer Zeit an Hitzen. An die Hitze. Und problematisch ist jetzt an den Vorhersagen, dass diese großen Ausschläge, ja, wenn wir uns langsam daran gewöhnen, ist gar nicht so problematisch. Aber wenn wir dann schon im März oder April Hitzewellen haben, das ist problematisch.
Dann hoffen wir, dass es sanft kommt, der Sommer, in nicht so ganz krassen Hitzewellen auf einmal. Sommerhitze, warum ältere Menschen besonders gefährdet sind, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.